Am Puls der Zeit. Automobilindustrie im Wandel. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute erwartet euch eine interessante Folge zum Thema Smart Mobility. Hierzu habe ich meinen Kollegen Matthias Rohstock zu Gast, der bereits über 10 Jahre Erfahrung in der Beraterbranche gesammelt hat und heute als Principal bei Consilion unser Smart City Experte ist. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Christina, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du dabei bist. Ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt, das Thema Smart City ist so dein Steckenpferd. Könntest du als Einstieg nochmal kurz zusammenfassen, was man unter einer Smart City versteht und vielleicht auch ein paar Praxisbeispiele nennen?
Genau. Ja, also erstmal ist es natürlich immer schwierig, was versteht man unter Smart City? Das ist sehr, sehr, sage ich so, aktuell ein Buzzword, was an vielen Stellen natürlich vorkommt. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, bezeichnet es eine Stadt, die ja Information- und Kommunikationstechnologien einsetzt, mit dem Ziel, den Verbrauch von Ressourcen zu verringern, die Lebensqualität der Bürger und die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Wirtschaft auch zu erhöhen. Was es auch noch ausmacht, ist insbesondere, dass sich da mehrere Dimensionen eigentlich herauskristallisieren. Das ist einmal das Thema Mobilität, aber auch Energie, Stadtplanung, Governance, was an sich erstmal, sage ich mal, von der Technologie weiterentwickelt wird. Aber auch, was ganz, ganz wesentliches Kennzeichen ist, dass es auch eine Integration und Vernetzung dieser Bereiche gibt. Im besten Falle kann man das eigentlich, oder im einfachsten Falle sieht man das heutzutage in der Elektromobilität, wo einfach das Thema elektrisches Auto und natürlich der Energiebereich mit Ladesäulen miteinander vernetzt werden.
Ja, du hast es schon angedeutet, dass es verschiedene Bestandteile einer Smart City gibt, wie zum Beispiel Smart Energy, Smart Living oder Smart Mobility. Und in unserem Gespräch würde ich ganz gerne noch tiefer in den letzten Bereich einsteigen. Könntest du uns auch hier nochmal kurz abholen, was konkret Smart Mobility in diesem Kontext auszeichnet?
Genau, also was ich ja eben schon gesagt habe, Smart Mobility ist ein wesentlicher Baustein im Konzept einer Smart City. Denn ja, Mobilität betrifft eigentlich jeden Bürger, jeden Tag uns selber. Die Notwendigkeit für einen effektiven Transport zwischen Staat und Zielort ist somit zu zentral für die Gestaltung der städtischen Bereiche und deren Umwelt. Und die Anforderung an der Mobilität wird auch weiter ansteigen. Okay, dieses Jahr haben wir einmal miterlebt, natürlich durch die Corona-Pandemie, dass die Mobilität sich ein bisschen anders gerade entwickelt in der Form von Homeoffice, aber trotzdem steckt dahinter natürlich Mobilität, weil auch natürlich, wenn ich ein Homeoffice mache, wird auch die Logistik irgendwie wieder auch größer. Das heißt, das muss auch wieder organisiert werden. Das heißt aber auch für einen persönlich ist die das intelligente Angebot für Mobilität an verschiedenen Lebenssituationen auch geknüpft. An Leben, Einkaufen, Arbeiten, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Und Smart Mobility ist eigentlich eher wie eine Art Sammelbegriff für Angebote, die um effizientere, emissionsarmere, sichere, komfortablere, aber auch kostengünstigere Mobilität anzubieten dem Bürger. Dabei geht es nicht bei den meisten Definitionen zumindest nicht um Infrastruktur, sondern vielmehr um Optimierung vorhandener Angebote durch Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich sehe es etwas anders, denn gerade vorhandene Infrastruktur ist auch mitentscheidend eigentlich, um neue Mobilitäten zum Durchbruch zu verhelfen. Siehe zum Beispiel bei der Elektromobilität mit dem Ladesäulennetz. Hätte ich keine Ladensäule, die Elektromobilität kriegt auch keinen Durchbruch. Darüber hinaus sind eigentlich folgende Mobilitätstrends auch in den Smart Mobility eigentlich immer mitentscheidend, die betrachtet werden, ist immer das Thema Nutzen statt Besitzen, was sich immer mehr entwickelt. Auch das Thema physische und digitale Integration wird immer mehr. Also was versteht man darunter? Vermehrt wird ein integriertes Angebot eigentlich erwartet, physisch wie digital. Physisch in Bezug auf Mobilitätsketten durch Integration verschiedener unterschiedlicher Mobilitätsträger. Digital in Bezug auf Integration von Buchungs-, Vermarktungs-, Informationsplattformen für die tägliche Mobilität. Darüber hinaus ist auch noch entscheidend das Thema intelligentes Verkehrsmanagement, welches natürlich in den Großstädten oder Metropolen natürlich einen viel größeren Faktor hat als jetzt in jetzt kleineren Dörfern oder Kleinstädten. Und das ganze Thema, was jetzt aber eher so immer mehr in der Zukunft ist, ist das ganze Thema, das Potenzial der Automatisierung. Das heißt, weg von dem eigentlichen Selbstfahren hin zu, das Auto ist autonom unterwegs.
Was sind denn aktuell die spannendsten Projekte oder auch interessante Beispiele im Bereich von Smart Mobility?
Genau, da würde ich ganz gerne eigentlich zwei verschiedene Beispiele nennen. Einmal ein Beispiel auf dem Land und einmal für die Stadt, weil es Smart City hört sich immer, dass es immer eine große Stadt ist, aber gerade die Mobilität in den Dörfern ist auch mitentscheidend. Ein Beispiel für die Smart Mobility auf dem Land ist zum Beispiel das mobile Supermarkt. In vielen kleinen Dörfern gibt es eigentlich keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Oder die nächste Einkaufsmöglichkeit liegt vielleicht 10 oder 20 Kilometer entfernt. Und hinzu kommt aber auch, dass gerade die Dörfer auch nicht mehr so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden sind oder flexibel sind. Und da gibt es mehrere aktuelle Pilotprojekte, wo es darum geht, einen mobilen Supermarkt anzubieten, wo ein LKW mit einem auf der Ladefläche sozusagen ein Supermarkt aufgebaut hat, in die Dörfer fährt an verschiedenen Tagen und vor Ort kann man dann einkaufen. Aber man kann nicht nur einfach einkaufen und weiß, okay, ich gehe jetzt an der Stelle, wo er parkt, sondern ich kann auch vorab per App schon mal meinen Einkauf organisieren. Das heißt, ich kann eigentlich den Einkauf schon vom Sofa aus starten und brauche gar nicht mehr so weit wegfahren, sondern der Supermarkt kommt zu mir ins Dorf. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre in den Großstädten ist eigentlich die intelligente Organisation und Verknüpfung von Mobilitätsformen. Das ist im Moment eigentlich in den Großstädten entscheidend. Ein gutes Beispiel stellt hier aus meiner Sicht JB in Berlin dar. Ziel ist es, an der Stelle öffentliche und Sharing-Angebote intelligent zusammenzuführen. JB macht das mit drei Ansätzen, die aus meiner Sicht mitentscheidend sind. Einmal machen sie eine Mobilitäts-App, das heißt, beim Endkunden kann ich eigentlich verschiedene Mobilitätsformen miteinander verknüpfen und meinen Weg organisieren und planen. Der zweite Aspekt, der aber wichtig ist, ist das Thema Infrastruktur. Sie wollen ganz klare Mobilitäts-Hubs aufbauen und organisieren und das Entscheidende an der Stelle ist, nicht nur in den Innenstädten, sondern auch an den Außenbezirken. Weil in den Innenstädten gibt es eigentlich schon viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Entscheidend ist eigentlich die Verknüpfung zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Und der dritte Bereich ist eigentlich die Kooperation mit Mobilitätsanbietern, um halt verschiedene Partner in ihr System mit zu integrieren.
Du hast es jetzt mit den Mobilitätspartnern schon angesprochen. Mich würde noch interessieren, welche Player hier tatsächlich zusammenkommen und welche Rolle bzw. Funktion sie jeweils einnehmen.
Genau. Und das ist genau auch die Herausforderung an der Stelle. Es sind in einer Smart Mobility viele Player natürlich mit zu integrieren in ein System. Also ganz wesentlich ist natürlich die öffentliche Hand, diese ganzen Rahmengebung eigentlich initiieren. Was ist eigentlich möglich? Was darf man nicht? Auch die öffentliche Hand ist eigentlich auch dafür da, das ganze Thema Kooperation zu fördern. Das ist mitentscheidend. Aber auch um das Thema Finanzierung sicherzustellen. Was natürlich auch entscheidend ist, sind auch die Verkehrsunternehmen im öffentlichen Bereich. Das heißt, sie organisieren im Prinzip, digitalisieren ihren öffentlichen Bereich, machen aber auch öffentliche Schnittstellen, dass auch andere Mobilitätsanbieter sich integrieren können. Genau. Jetzt kommen wir sozusagen in den nächsten Schritt. Mobilitätsanbieter, die unterscheiden sich eigentlich in verschiedenen Anbietern. Das können entweder wirklich neue Startups sein, die wie E-Scooter vielleicht anbieten, Mobilitätsservice anbieten, kann aber auch OEMs sein oder die Zulieferindustrie, die im Prinzip gucken, dass sie ihre Geschäftsfelder entsprechend erweitern. Und als letztes sehr zentrales und ich glaube aktuell auch noch nicht geklärte Player ist eigentlich der, die das ganze Thema Daten organisiert, auch die Datenhoheit hat. Das ist eigentlich ein ganz entscheidender Punkt, weil am Ende bei einer intelligenten Mobilität geht es immer darum, dass Daten ausgetauscht werden. Und dann ist natürlich, was man immer so schön sagt, die Daten sind das neue Gold. Und wenn es dann darum geht, ein Kooperationsgeschäftsmodell aufzubauen, geht es irgendwann natürlich darum, wer partizipiert auch finanziell natürlich am meisten. Und das aufzuteilen und zu organisieren, ist die größte Herausforderung.
Und sind wir denn deiner Meinung nach so weit, dass man in wenigen Jahren im Zusammenspiel mit diesen Playern das Thema angehen kann? Oder anders gefragt, welche Veränderungen können wir im Stadtbild in den nächsten 15 Jahren erwarten?
Das wird, glaube ich, vielfältig sein. Also in den nächsten 5 Jahren werden wir, glaube ich, nicht ein vollständiges Mobilitätssystem haben, wo alle Player in einer App zum Beispiel integriert sind und vollständig an, egal ob ich jetzt in Berlin bin oder in Braunschweig oder Hannover oder München, mit demselben System arbeiten. Das ist auf jeden Fall klar. Aber in den nächsten 5 Jahren wird viel passieren. Es wird auch passieren, ein paar Angebote geben, die man gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Zum Beispiel allgemeine digitale Infrastruktur wird aufgebaut, wo auch darum geht, Prozesse zu verbessern innerhalb einer Stadt, zum Beispiel Abfall- oder Energiemanagement. Das heißt, die Mülltonne wird vielleicht nicht mehr jede Woche geleert und jede Woche muss ein großer LKW durch die engen Straßen fahren, sondern es wird einfach auch mehr gemanagt, dass man sieht, okay, da ist eigentlich noch nicht notwendig, diese eine große Mülltonne zu entleeren. Das heißt, da wird auch die Mobilität und der Verkehr entlastet. Wir werden aber auch die erste Konsolidierung im Bereich Mobilitätsangeboten Richtung Mobilität as a Service sehen. Aber ich glaube, punktuell pro Stadt, das ist das Thema, was ich meinte eben mit Berlin, mit dem JB-Angebot. Das ist ein Angebot. In Hamburg ist im Prinzip wieder ein anderer Anbieter, der das im Prinzip ein neues Ökosystem an der Stelle aufbaut und in einzelnen anderen Städten auch. Und entscheidend wird dann irgendwann in den nächsten 10, 15 Jahren ein Gesamtsystem aufzubauen, das natürlich auch übergreifend von Städten und Regionen auch funktioniert.
Um da wirklich auch hinzukommen, welche Rahmenbedingungen müssen denn berücksichtigt werden oder auch welche Hürden müssen wir dabei überwinden?
Also grundsätzlich würde ich da auch wieder unterscheiden, kann man natürlich festhalten, dass die Mobilitätswende in Deutschland eine enorme Herausforderung ist. Insbesondere, weil ja kein anderes Land mit der individuellen Mobilität eigentlich mit dem eigenen Auto groß geworden ist. Und darüber hinaus natürlich Deutschland ein Land ist, was in allen Bereichen eigentlich Regularien aufbauen möchte. Und das macht es natürlich mit neuen Mobilitätsformen, insbesondere auch in der Kommunikation, in der Verknüpfung, extrem schwierig, da neue Mobilitätsketten auch aufzubauen. Ein wesentlicher Handlungsfeld ist zum Beispiel das Personenbeförderungsgesetz. Alleine schon die Kombination zwischen einem Taxi, einer Straßenbahn oder Carsharing oder ein Ride-Hailing aufzubauen mit im Bezug auf Personenbeförderungsgesetz ist eine ganz große Herausforderung. Das heißt, das Gesetz ist deutschlandheilig. Das bedeutet, dass nur bestimmte Unternehmen wie ein Taxi muss eine Lizenz beantragen, Personen befördern dürfen. Wenn ich als Ride-Hailing oder als Ride-Sharing Anbieter in Häkchen, was im privaten Bereich unterwegs ist, sozusagen die Mobilitätskette fördert, benötige ich eigentlich dann in dem Moment eigentlich auch wieder einen Personenbeförderungsschein, um das überhaupt durchzuführen. Und das erschwert alleine schon mal das ganze Thema. Die andere große Hürde ist, dass auch insbesondere viele Anbieter ihre eigenen Technologien ins Spiel bringen wollen. Sie sind noch nicht in der Kooperation, dass sie sagen, okay, wir legen uns auf einen Standard fest und wollen uns dann sozusagen gemeinsam dann die Angebote aufbauen, sondern jeder will eigentlich aktuell seine eigene Plattform aufbauen, sein eigenes Ökosystem und möchte, dass der Drittanbieter eigentlich erst später zu seinem System kommt. Und das macht es schwierig.
Wenn eine Kommune jetzt vorhat, das Thema auch direkt anzugehen, also ein Smart Mobility Konzept umzusetzen, in welchem Zeitraum kann denn so eine Umsetzung erfolgen, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, gerade auch im Kontext dieser ganzen Rahmenbedingungen, die du genannt hast?
Genau, also da kommt es natürlich jetzt immer drauf an, was man für eine Lösung haben möchte. Es wird auch viele Quick-Win-Lösungen geben. Ich sage jetzt mal das Thema mit der Müllabfuhr, das ist natürlich leichter zu realisieren, weil die Technologie existiert. Man ist eigentlich auch in dem Fall unterwegs, dass man nicht viele Kooperationen braucht, sondern da ist eigentlich klar, man hat zwei, drei Anbieter, die Technologie wird eingebaut und dann kann man eigentlich schon direkt da einen Mehrwert kreieren. Auch solche Themen wie, dass ich die ersten Angebote in die Stadt mit reinbringe, wie Carsharing, Ride-Hailing, das ist eigentlich relativ einfach. Also gibt es natürlich Diskussionen, wo welche Stadtgebiete, das ist nicht das Problem. Das Problem wird kommt eigentlich erst in den nächsten Jahren, wenn man langfristig das aufbauen möchte. Ein vollwertiges, integriertes Mobilitätssystem, das wird schwierig in den nächsten 5 Jahren aufzubauen, weil da geht es um die Kooperation. Man sollte erstmal eine Strategie machen, gucken, wo steht mir, was sind eigentlich die Bedürfnisse von den Bürgern, wie könnte man die ersten Quick-Lösungen für Smart Mobility durchführen, das ist eigentlich erstmal das Entscheidende.
Okay, und neben dem zeitlichen Aspekt, den wir jetzt schon angeführt haben, solche Projekte und die entsprechenden Maßnahmen sollten auch bezahlbar sein. Wie kann man das sicherstellen?
Also es gibt heutzutage schon sehr viele Förderprogramme, gerade auch im Kontext Smart Mobility, sei es von der Regierung, sei es aber auch im europäischen Kontext. Da gibt es eigentlich zwei Hürden. Die erste Hürde ist natürlich, für Großstädte ist das, glaube ich, kein Problem, wie zum Beispiel Hamburg, weil die haben eine Organisation, die wissen, okay, da gibt es Fördertöpfe, da kann ich das beantragen, das kriegt man hin. Für die Kleinstädte ist im Prinzip, insbesondere für die Förderprogramme sind erstmal für Pilotprojekte, damit startet man ja meistens, natürlich schwierig, das einmal zu identifizieren, zu gucken, ja, was gibt's denn eigentlich für Förderprogramme? Dann muss ich mich darum kümmern, wie baue ich das Ganze aus? Ich muss eine große Ausschreibung machen. Das ist eigentlich erstmal eine große Herausforderung. Das heißt, an der Stelle Pilotprojekte sind Förderprogramme und Finanzierung vorhanden. Da ist aber das Problem die Organisation. Wenn aber der Schritt ist, dass eine Pilotierung durchgeführt wurde, dann sind wir nochmal an der Stelle, dass das ganze Thema Mobilitätsmanagement auch nachhaltig in der Umsetzung auch aufgebaut wird. Und da müssen eigentlich auch weitere Förderprogramme aufgesetzt werden, damit das auch die Pilotprojekte auch nachhaltig dann auch weiter fortgeführt werden. Und diese Förderprogramme, die fehlen noch.
Wenn wir uns mal einen der von dir genannten Player rausgreifen, und zwar die OEMs, passend auch zu unserer Podcast-Reihe, was für Möglichkeiten und Chancen bieten sich OEMs konkret im Kontext Smart Mobility?
Also erstmal ein bisschen übergreifend. Also OEMs sollten im Bereich Mobilitätsdienstleistungen ihre Geschäftsfelder auf jeden Fall erweitern, was sie bereits auch machen. Jeder versucht, jeder natürlich, was ich auch vorhin meinte, sein eigenes Ökosystem aufzubauen und zu managen, was viel Zeit und Kosten halt bedeutet. Hier sollten sie verstärkt auch in Kooperation angehen, so ähnlich wie in ihrer Produktion, um Synergien einfach zu identifizieren und auch zu heben. Ansonsten sollten sie insbesondere in den Bereichen nachhaltige Mobilität, neue Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing, Ride-Hailing, Konnektivität, aber auch autonomes Fahren insbesondere langfristig investieren. Und was sie auch machen sollten, ist insbesondere, sie sollten in das Thema Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen gehen, um an einer Schnittstelle zu kommen des Bürgers, das ist der Endkunde. Aktuell sind OEMs, sind sie noch gut aufgestellt, weil sie den Kunden haben. Das heißt, sie verkaufen ein Fahrzeug und man hat den Endkunden. Wenn natürlich das ganze Thema Smart Mobility in den Städten und Ländern mit neuen Mobilitätsformen immer mehr sich etabliert, ist natürlich das Entscheidende, auch beim Endkunden in der Schnittstelle zu sein und nicht, dass es dann eigentlich im Prinzip, meistens so die amerikanischen Firmen sich die Schnittstelle holen, wie Amazon für Mobilität. Das ist das Entscheidende, dass da die OEMs sich überlegen, sie sind nicht mehr der Verkäufer sozusagen, sie müssen sich wirklich zu den Mobilitätsdienstleister entwickeln.
Welche Ansätze würdest du denn zur Umsetzung von Smart Mobility Projekten empfehlen? Auch jetzt unter Berücksichtigung zum Beispiel der Kundenbedürfnisse.
Genau, also erstmal ist es wichtig, wenn ich von der Stadt aus erstmal schaue, dass ich natürlich eine Bestandsanalyse mache. Also das heißt, gucke, wie ist denn meine Mobilität aktuell in den Städten? Was sind auch die Bedürfnisse von meinen Bürgern? Weil letztendlich eine Strategie und Maßnahmen für eine Smart Mobility ist natürlich in einer Stadt wie München eine ganz andere als jetzt in einer Stadt von Münster, wo viele Studenten halt sind. Das heißt, man muss eigentlich erstmal gezielt drauf gucken, was habe ich, den Iststand zu sehen, wo will ich eigentlich hin, was sind die Bedürfnisse der Bürger, um dann im ersten Schritt eine Strategie und Maßnahmenplan zu entwickeln. Auf der Basis kann man dann auch das ganze Thema Co-Creation fördern, insbesondere aus dem Bereich Stadt und Kommunen. Neben den ganzen Punkten, die wir eben schon angesprochen haben, bedarfsgerechte Finanzierung sollte natürlich auch da eine Rolle spielen. Und was ein wichtiger Aspekt ist, ist immer das Thema Transparenz und aber auch Austausch zwischen verschiedenen Städten und Kommunen, aber auch den ganzen anderen Playern, die wir vorhin schon im Ganzen erwähnt hatten im Mobilitätskonzept, die im Prinzip einmal sich gegenseitig auch austauschen sollte. Weil aktuell ist es so, dass viele Städte, jeder für sich wieder von vorne anfängt, guckt, okay, was könnte ich denn eigentlich aufbauen? Dabei gibt es eigentlich schon gute Lösungen, die man auch wieder verwenden könnte und sollte.
Matthias, zum Abschluss würde ich jetzt ganz gerne noch mal kurz auf die OEMs zurückkommen. Wir hatten ja vorhin schon über die Chancen und Möglichkeiten der OEMs gesprochen. Jetzt würde mich noch interessieren, welchen Beitrag könnten die OEMs leisten, das Thema in den Städten anzugehen?
Also zusammenfassend ist es erstmal also auf jeden Fall das ganze Thema technische Schnittstellen und Standards auch übergreifend von den OEMs sollten sie fördern und weiterentwickeln, auch in der Zusammenarbeit der einzelnen OEMs beziehungsweise auch Mobilitätsdienstleister. Da sollten die OEMs von ihrer Stärke sich versuchen zu platzieren und das ganze Thema fördern und nicht Eigenentwicklung sozusagen voranbringen. Der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist für die OEMs, sie sollten auf die Städte proaktiv zugehen und jetzt eigentlich schon ihre Mobilitätsdienstleistung in das Mobilitätskonzept der Städte mit integrieren. Beispielsweise alle OEMs haben eigentlich Carsharing-Angebote. Bei dem Volkswagen-Konzern, die haben jetzt auch Ride-Hailing-Angebote wie mit Moja. Die müssen eigentlich mit den Städten in ihr Konzept das integrieren und aber auch zielgerichtet integrieren. Das heißt, insbesondere das Thema Integration zwischen Innenstadt und Außenbezirken, was natürlich erstmal weniger attraktiv ist für OEMs, weil es eigentlich ein Verlustgeschäft ist. Deswegen gehen ja die meisten Carsharing-Unternehmen in die Innenstadt, weil da ist halt die Frequenz einfach höher, um überhaupt noch Geld zu verdienen. Meistens sind es auch da ja schon Verluste. Aber der entscheidende Punkt wird irgendwann sein, die Integration zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Wenn es dann irgendwann zu dem nächsten Schritt kommt, in 10, 15 Jahren, Richtung langsam automatisiertes Fahren, da würde es dann so sein, dass man schon in der Schnittstelle ist, man ist in den Städten, man hat aber auch den Kundenkontakt, dann ist man bereit sozusagen auch autonomes Fahren anzubieten und dadurch entstehen eigentlich die neuen Geschäftsmodelle, die auch gewinnbringend sind.
Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ein wirklich sehr spannendes Thema und ich könnte mir auch gut vorstellen, das im nächsten Jahr in einer weiteren Folge mit dir noch weiter zu vertiefen. Bevor ich dich aber heute entlasse, habe ich zum Abschluss noch ein paar Fragen mitgebracht, die du einfach spontan beantworten darfst. Bist du denn bereit dafür?
Ich versuch's, ja.
Sehr schön. Wie würdest du dich entscheiden? Hawaii oder Alaska?
Alaska.
Und dann eine Urlaubskarte oder ein Instagram-Post?
Urlaubskarte. Mit Instagram kann ich noch nicht so viel anfangen.
Ganz klassisch. Passend zum Advent, Glühwein oder eher ein Kinderpunsch?
Glühwein.
Und bleiben wir auf dem Weihnachtsmarkt, Bratwurst oder Crepe?
Alles schwierig.
Ja, Vorsicht, die Schlange könnte bei dem einen Stand sehr lang sein.
Ja, genau. Ich glaube, ich würde mit dem Crepe anfangen und nachdem ich ein paar Glühwein getrunken habe, würde ich, glaube ich, noch eine Bratwurst essen.
Sehr schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Matthias. Und damit verabschiede ich mich aus der heutigen Podcast-Folge und sage bis zum nächsten Mal in unserer Reihe Am Puls der Zeit, Automobilindustrie im Wandel.
Vielen Dank, Christina.